das höre ich mir ja jetzt schon seit Jahren an. Also von Leuten, die sagen, ja, ich würde ja mehr Steuern bezahlen, aber ich will dann auch entscheiden, wo es hingeht. Also
so funktioniert das halt nicht, ne?
Also die Demokratie entscheidet, wo es hingeht. Und ich baue mir eben nicht die Lösung drumherum, jede politische Frage immer nur an eine AfD abzuarbeiten, finde ich irgendwie. Da sollte man auch wieder ein bisschen von wegkommen. Das hilft uns überhaupt nicht weiter, weil man sich fast nur noch an der AfD und ihren Strukturen abarbeitet und das immer so zum Maßstab von Politik macht. Also wie nützt es der AfD? Ja oder nein? Schadet es der AfD? Ja oder nein? Was macht die AfD darauf?
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich
auch
machen.
Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit.
Das haben. Muss ich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin, hier ist Jan Schippmann mit einer brandneuen Folge Absolute Mehrheit für euch. Und heute wird's existenziell. Die SPD ist mal wieder in der Krise und zwar ordentlich. Zwar darf sie weiter regieren, aber bei der Wahl gab es das schlechteste Ergebnis ever. Jetzt soll ein 33-Jähriger für einen neuen Anstrich sorgen. Tim Klüssendorf übernimmt als Generalsekretär und hat jetzt die ambitionierte Aufgabe, die SPD wieder fresh zu machen. Wie das gehen soll, klären wir heute. Herzlich willkommen, Tim Klüssendorf.
Moin.
Wie viele Kevin Kühnert-Vergleiche mussten Sie sich in den letzten Wochen so anhören?
Ach, es geht eigentlich. Ich wurde schon so in zwei Interviews nach ihm gefragt, aber weniger so vergleichend, sondern was ich von seiner Geschichte lernen kann. Also gerade mit der Beziehung zu dem Thema Druck, mit der Frage, wie ich mit Anfeindungen möglicherweise umgehe.
Die Parallelen liegen ja auf der Hand, ne? Ein junger Dude aus dem linken Parteiflügel soll jetzt den großen Sprung machen, die Partei modernisieren und aufpassen, dass auch irgendwie alle ja dabei mitkommen. Ist das nicht eine verdammt undankbare Aufgabe auch?
Ja, das ist natürlich unmöglich. Also das kann man ja direkt offen ansprechen. Ja. Also das, was da an Hoffnungen und Erwartungen auch reinprojiziert werden in so eine Person, jetzt unabhängig davon, ob es Kevin ist oder ob ich es bin oder auch andere, die so eine Rolle dann auch nicht nur in der SPD, sondern auch in anderen Parteien erfüllen müssen, das ist eine Erwartung, der man nicht gerecht werden kann, sondern man muss sehr, sehr stark auch für sich selber finden, was ist das, was ich selber leisten will, was ist das, was ich beitragen kann, was ist meine Rolle in der aktuellen Situation und wenn man da bei sich selbst ist, dann kommt man, glaube ich, auch ganz gut zurecht. Aber so die Erwartung, ich nehme jetzt den ganzen linken Flügel der SPD so huckepack und mache den irgendwie wieder stark oder wenn er überhaupt schwach war, aus meiner Sicht war er gar nicht schwach, und remodernisiere gleichzeitig die Partei und auf einmal von heute auf morgen sind wir cool und kriegen 30% oder keine Ahnung, das ist natürlich alles Quatsch.
Aber wird denn da ein realistisches Erwartungsmanagement in der Partei betrieben? Weil sonst kann man ja nur scheitern.
Also ich denke, die meisten Leute haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür. Und die sehen eher schon die Gefahr. Also wie oft wurde ich in den letzten beiden Wochen davor gewarnt, dass ich eben nicht diese Erwartungen erfüllen kann und dass man das realistisch einschätzen muss und so. Da sind schon viele dabei.
Während die FDP komplett gecrashed ist und jetzt von außerhalb des Bundestages alles neu aufbauen muss, sind Sie in der Situation, dass Sie gleichzeitig noch regieren müssen. Was ist einfacher für so einen Umbauprozess?
Also ich nehme immer natürlich die Variante, im Bundestag zu sein und am besten dann auch in der Regierung. Das hat einfach damit etwas zu tun, dass wir natürlich auch mitgestalten wollen. Also nur weil man, und das ist ein Widerspruch, über den wir vielleicht noch reden wollen, oder ein vermeintlicher Widerspruch, nur weil man selber als Partei ein Profil entwickeln will, eine Programmatik für sich selber klären will in so einer ganz besonderen Zeit, heißt es ja nicht, dass man gleichzeitig nicht mitgestalten will. Also dass das zulässig ist, dass man gleichzeitig Inhalte formuliert und aber auch schon Kompromisse macht, das steht mir sehr, sehr, also ist mir sehr wichtig und versuche ich auch im Moment in der Kommunikation durchzutragen, durchzudrücken, wie auch immer.
Dadurch, dass Ihre mitgebrachte Maßnahme mit diesem Thema quasi Hand in Hand geht, warten wir hier nicht länger, sondern starten direkt damit rein.
Der SPD geht's nicht gut. Bei der Bundestagswahl haben die Sozialdemokraten mit 16,4% das schlechteste Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik eingefahren. Im Vergleich zu 2021 ist die Partei massiv eingebrochen. Und an Ergebnisse weit jenseits der 30% wie bei früheren Wahlen. Daran ist kaum noch zu denken. Aber was braucht die SPD, um wieder breite Teile der Bevölkerung zu erreichen? Kann sie ein Comeback schaffen oder ist Sozialdemokratie einfach überholt?
Hatten Sie schon mal Zweifel daran, dass die Sozialdemokratie noch in die Zeit passt? Weil wenn man jetzt mal nach links und rechts guckt, in viele Länder in Europa, da sind ja wirklich sozialdemokratische Parteien teilweise wirklich fast non-existent.
Ich hatte für Deutschland noch nie die Sorge, dass wir keinen Platz mehr haben in unserer Parteiendemokratie und immer einen festen Glauben, dass wir gebraucht werden. Also unabhängig von den Wahlergebnissen, die mir natürlich zum, also ich denke viel darüber nach und mache mir auch große Sorgen darüber, dass wir nicht ankommen, dass wir nicht unsere Politik so, ja, nicht nur verkaufen, sondern auch inhaltlich gestalten können, wie wir uns das eigentlich vorstellen und was dann auch am Ende die Menschen überzeugt. Aber unabhängig davon hatte ich nie den Eindruck, dass wir nicht gebraucht werden.
Wir können ja eigentlich nahtlos an den Beginn der Folge anschließen, denn die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, ist die SPD renovieren. Das ist eine große Aufgabe. Sie gelten als Parteilinker und da liegt ja nahe, dass Sie die Zukunft der SPD weiter links im politischen Spektrum sehen. Ist das so?
Ich finde schon, dass die SPD erkennbar links sein muss. Also dass das, was im Grundsatzprogramm steht, wir sind eine linke Volkspartei, auch maßgeblich sein sollte für die Zukunft. Ich halte eigentlich gar nicht so viel davon, dass man das immer neu bestimmen muss. Also die Frage, sind wir jetzt eher Mitte, sind wir Mitte links, sind wir links? Was ist der richtige Platz? Weil ich auch diese These nicht richtig finde, dass es einen Punkt gäbe, wo eine SPD irgendwo verortet werden kann, sondern
auf so einem Graphen oder was?
Genau, wir sind ja wir sind sowieso immer mit unserem Anspruch, auch mit der Vielfältigkeit unserer Mitglieder und Funktionsträger immer eine Bandbreite. Bei uns gibt es Menschen, die betonen eher mittlere Positionen, bei uns gibt es Menschen, die betonen eher linke Positionen, aber wir bilden ja gemeinsam die SPD. Und genauso adressieren wir ja auch unterschiedliche Menschen oder haben zumindest das Ziel, dass wir viele Menschen adressieren können, die sich aber auch auf dieser Bandbreite bewegen. Und deswegen finde ich diese Richtungsbestimmung immer so ein bisschen zu kurz gegriffen. Für mich bedeutet links einfach das Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit und das. Also das ist der Inbegriff, das sind die Grundwerte, das ist genau das, was wir sein wollen. Und davon ableiten muss man eben Politikinhalte. Und das kommt mir, und da ist dann vielleicht die Selbstkritik, kommt mir ein bisschen zu kurz, weil das, was wir in der Vergangenheit jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, war eigentlich eher eine Aneinanderreihung von sehr, sehr zielgruppenspezifischen einzelnen Politikinhalten, die dann gemeinsam aggregiert irgendwie ein Programm ergeben haben. Aber es war nicht so dieses, die SPD steht wirklich für ein Gesellschaftsbild, für eine Zukunftserzählung.
Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit, da würde wahrscheinlich jeder aus der FDP auch mitgehen und die würden sich wahrscheinlich nie als links definieren.
Ja, deswegen haben wir noch Solidarität als dritten Grundwert und der findet sich in der FDP nicht wieder, um das mal freundlich zu sagen.
Lass es mal so stehen. Wenn man sich die Wählerwanderung von der Bundestagswahl anschaut, hat die SPD mit Abstand am stärksten an die Union, aber auch an die AfD verloren. Liegt es da nicht eigentlich näher, dass sich der Großteil ihrer Wählerinnen und Wähler eher eine SPD wünscht, die ein konservativeres Profil vertritt?
Aus meiner Sicht ist es gar nicht so sehr nur inhaltlich bedingt, sondern vor allen Dingen in unserem Auftritt, in unserer Sprache, in unserer Anschlussfähigkeit. Und da muss man ja auch selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, dass wir vor allen Dingen so eine Entwicklung auch gemacht haben, was gute Gründe hat, die akademisch-bürgerlich auch geprägt ist. Also wenn ich auf einen SPD-Landesparteitag fahre, dann sind die meisten Autos auch hochklassige Autos, die irgendwie einen bestimmten Wohlstand auch suggerieren oder die zumindest erahnen lassen, dass bei uns jetzt nicht nur Arbeiter Entscheidungen treffen, um es mal ganz platt zu sagen. Und dann zu überlegen, wie verkörpern wir eigentlich selbst den Anspruch, wirklich Politik für die Masse zu machen. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und ich versuche das auf jeden Fall durch meine eigene Biografie, durch Sprache, dass ich nicht versuche, nicht abgehoben oder in Floskeln zu reden, nicht diese Politikersprech auch an den Tag zu legen, dass ich das anders mache. Und ich würde uns empfehlen, dass wir da insgesamt auch uns ein bisschen öffnen und transparenter und offener werden.
Das ist eine super Überleitung, weil wenn man sich zum Beispiel die einstige SPD-Hochburg Ruhrgebiet anschaut, da wird das Problem besonders deutlich. In Gelsenkirchen hat die AfD die meisten Zweitstimmen gewonnen und die SPD hat massive Verluste hinnehmen müssen. Und die Analysen legen nahe, dass ein nicht unerheblicher Teil der SPD-Wähler zur AfD gewechselt ist. Was ist der Grund dafür?
Und vor allen Dingen bei den Zweitstimmen will ich noch ergänzen. Also bei den Erststimmen, und das spricht sehr dafür, dass wir immer noch die Menschen erreichen können, sind immer wieder Bundestagsabgeordnete, Kandidierende von uns, die die Leute erreichen können. Und deswegen trage ich auch nicht ganz so mit, dass es nur inhaltlich begründet ist, sondern auch immer was mit dem Auftritt, mit der Nähe, mit der gleichen Sprache zu tun hat, die ja auch Leute von uns noch sprechen und auch erreichen können. Und bei den Inhalten ist es einfach so, dass wir, glaube ich, schon sehr darunter gelitten haben, dass in dieser Ampelregierung ganz viel, was wir gemacht haben, hinter diesem Streit einfach verschwunden ist. Also dieses Vertrauen, was wir verloren haben in den ständigen Streitereien, das hat viele Leute komplett entnervt. Ne?
Sie haben gerade die hochklassigen Autos auf dem Parkplatz angesprochen. Wenn man da durch Gelsenkirchen geht, dann findet man die da wahrscheinlich nicht so viel. Ist das vielleicht auch so ein Entfremdungsprozess, dass man sich vielleicht mit der Lebensrealität da gar nicht mehr so wirklich identifizieren kann?
Genau da würde ich halt den Cut machen. Also ich glaube schon, dass wir das noch können. Oder dass wir, die meisten von uns kommen ja auch daher. Aber die haben halt auch Aufstiegsgeschichten erleben dürfen. Genau das, was ja eigentlich das Versprechen der Sozialdemokratie ist. Und das ist was Schönes. Und wir wollen das noch viel mehr Menschen ermöglichen. Und deswegen versuchen wir auch, eine Bildungspolitik zu machen, Chancengleichheit irgendwie herzustellen und so. Aber die Leute, die sich bei uns engagieren, also selbst in der Bundestagsfraktion, da sind natürlich wenig Menschen dabei, die selber diesen Arbeitshintergrund gerade haben, also die aus einem Pflegeberuf direkt in den Bundestag kommen oder gibt's die aus einem, gibt's auch, aber halt sehr wenig, oder die aus einem Handwerk direkt in den Bundestag kommen. Ich bringe denen ja genauso wenig mit, also ich will ja gar nicht nur über andere reden. Ich habe auch studiert, meinen Master gemacht und so. Und das ist einfach etwas, was man erkennen muss und womit man sich aus meiner Sicht beschäftigen muss. Und dann komme ich halt ganz schnell Auftritt, Sprache, Mentalität. Wie verkörpern wir das eigentlich? Und da müssen wir uns, glaube ich, annähern.
Dann schauen wir doch mal, wie wir das Ruder hier rumreißen können. Da würde ich gerne mit einem Punkt anfangen, der auch besonders zum Ruhrgebiet passt. Die SPD erreicht die Arbeiter nicht mehr. Im Westen wie auch im Osten fällt auf, die wählen lieber AfD, obwohl die AfD jetzt nicht wirklich ein arbeitnehmerfreundliches Programm hat. Sind die alle uninformiert und wählen gegen ihre eigenen Interessen oder woran liegt das?
Ja, sie vertrauen uns zumindest nicht. Also sie sagen, es kann ja gut sein, dass die SPD Forderungen im Wahlprogramm drin hat, die uns im Zweifel auch Vorteile bringen, beziehungsweise die für uns in der Sache sinnvoll sind. Aber ich glaube nicht, dass die das umsetzen können oder ich glaube nicht, dass die am Ende wirklich Politik für mich machen. Das ist ja das, was wir häufig gespiegelt bekommen. Und dieses verloren gegangene Vertrauen, da finde ich, das muss einfach zurückgewonnen werden. Und wir hatten dieses Vertrauen ein Stück weit größer, dann 21, wo viele auch gesagt haben, okay, wir geben der SPD auch diese Chance. Und das ist halt das Bittere, dass wir das in der Ampelregierung aus meiner Sicht gar nicht so sehr durch die konkrete Politik, die wir gemacht haben, sondern eher durch diese Streitkultur verloren haben.
Versteht die SPD, wenn man es vielleicht ein bisschen zugespitzt sagen möchte, vielleicht ihre alte Wählerschaft einfach nicht mehr?
Doch, also ich finde schon, dass wir immer noch ein gutes Verständnis für unsere Wählerschaft haben und dass viele von uns genau wissen, wen sie ansprechen wollen. Nur wenn man dann auf der Straße steht, und ich kenne das ja selber auch aus meinen Stadtteilen, und ich bin da genau in Lübeck aufgewachsen. Da sind Freunde von mir, die dann zu mir sagen, ja, aber Tim, ich will die SPD jetzt nicht mehr. Also ihr habt echt jetzt, das war eure letzte Chance jetzt mit der Ampel und so, ne? Also das ging ja alles gar nicht. Und da fehlt es mir nicht an einem Verständnis, dass ich nicht verstehe, warum die mir das sagen, sondern wirklich daran, dass wir dann auch nicht ausreichend performt haben. Und das ist etwas, was mich furchtbar ärgert, weil ich fand es halt so gut eigentlich, wie wir gestartet sind mit diesem Anspruch, wir sind eine Fortschrittskoalition und die SPD kümmert sich trotzdem um, also nicht nur abgehoben, sondern wir kümmern uns wirklich um knallharte Politik, wir erhöhen den Mindestlohn, wir machen irgendwie ein Bürgergeld und bewältigen unsere Hartz-IV-Geschichte, unser Trauma und so. Da waren so viele gute Ansätze drin und dass das nicht funktioniert hat, das ist einfach so super bitter.
Jetzt muss ich dann Lars Klingbeil als Parteichef hinstellen und eingestehen, wir erreichen die Arbeiter nicht mehr. Where do you go from there? So, also wenn die altehrwürdige SPD als, ja, ich meine, sie haben genau eine Sache und das ist halt die Arbeiterpartei. Das ist das Image. So, jetzt muss der Parteichef sagen, na, ist nicht mehr. Was ist da der nächste Schritt?
Ja, neue Politikinhalte auch zu finden, die vielleicht auch eine neue Attraktivität auch zeigen, beziehungsweise die neue Lösung anbietet. Also ich meine, wir stellen uns hin und sagen, wir wollen für die hart arbeitende Mitte Politik machen, für die Fleißigen in diesem Land. Und gleichzeitig muss man ja auch sich ehrlich eingestehen, auch in unserer Regierungszeit wurden Sozialversicherungsbeiträge erhöht. Auch in unserer Regierungszeit, egal welchen Einfluss wir jetzt darauf hatten, sind Mieten gestiegen. Auch in unserer Regierungszeit konnten wir die Lebensmittelpreise, die Inflation nicht so bekämpfen, dass sie nicht spürbar gewesen wäre. Und am Ende hatte der Arbeiter in Anführungsstrichen, wenn es den dann so gibt, halt nicht mehr Geld im Portemonnaie, sondern für den wurde das Leben auch schwerer. Jetzt kann man sich 1000 Jahre darüber beklagen, dass die Umwelt und die weltpolitischen Ereignisse dazu geführt haben. Aber am Ende, das, was zählt, ist, der Mensch sieht, ich habe weniger Geld auf dem Konto, ich komme nicht klar, ich kann mir viele Dinge nicht mehr leisten und die SPD hat gerade regiert. So, was ist unsere Antwort darauf? Und da glaube ich schon, dass wir mehr Antworten finden müssen als, wir erhöhen jetzt nochmal den Mindestlohn und wir machen nochmal das Rentenniveau stabil, sondern so dieses, was ist eigentlich unser Zukunftsbild? Was ist unser Gesellschaftsbild? Was ist unsere Vision? Da fehlt es mir ein bisschen.
Sie haben jetzt wahnsinnig viele Schlagworte genannt, die ich einfach sofort aufgreifen könnte, weil das sich mit dem deckt, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich würde es gerne mal aufdröseln. Ein Grund, den man immer wieder hört, haben es gerade schon angesprochen, es wird alles teurer und insbesondere die Sozialversicherungsbeiträge steigen immer weiter und eigentlich hört man jede Woche, dass irgendwo irgendwas erhöht werden müsste. Das ist ja abzusehen gewesen. Also die demografische Entwicklung ist ja nicht erst seit gestern klar. Und die SPD hat jetzt die letzten 12 Jahre mitregiert. Davor war sie dann mal vier Jahre nicht dabei. War sie wieder dabei. Ne? Lange. Seit 98. Ja. Aber sie hat in der Zeit keine wirklich großen Reformen, zumindest in den letzten 12 Jahren, angestoßen. Warum sind die großen Probleme nicht längst richtig angepackt worden?
Ist natürlich so ein bisschen die Frage der politischen Mehrheit, muss man ja auch ehrlich beantworten. Wir haben ja jetzt lange keine Regierung mehr gehabt, die entweder klar links oder klar rechts im Politik, also im Parteiensystem verortet war, sondern es war immer ein Kompromiss zwischen eigentlich zwei Seiten, nämlich sowohl in der Ampel zwischen uns und den Grünen und der FDP auf der anderen Seite ein Stück weit, gerade bei solchen Fragen, oder jetzt in der schwarz-roten Regierung, vorher ja auch schon schwarz-rote Regierung. Und man hat dann nicht die Kraft, sich bei solchen strukturellen Fragen sich zu einigen. Also ich kann keine Bürgerversicherung erwarten oder ich kann keine neue gesetzliche Rentenversicherung erwarten, wo viel mehr Menschen einbezahlen, wenn so gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen und einen Kompromiss finden müssen, sondern das ist ja eine Richtung, in die man dann einmal gehen will. Und wirklich, um eine große Reform zu machen, braucht es dann auch diese Kraft. Und es sind immer Kompromissregierungen, die das einfach nicht hergegeben haben. Genauso können jetzt Verteilungspolitik weitermachen, will ich nur kurz anschneiden, weil das mein Lieblingsthema ist. Aber auch da fragen mich viele, Mensch, ihr tragt jetzt seit Ewigkeiten eine Erbschaftssteuerreform und eine Vermögenssteuer vor euch her. Warum macht ihr das denn nicht? Dann ist meine Antwort immer, ja, wir haben keine Mehrheiten dafür. Ja, aber ihr führt doch eine Regierung an. Ja, wir haben aber trotzdem keine Mehrheit dafür. Also das ist relativ einfach beantwortet, auch wenn es schwierig ist. Man braucht politische Mehrheiten dafür und die gab es in den letzten Jahren nicht.
Oder halt einfach, man kann es andersrum sagen und sagen, normalerweise würde eine Union auch sagen, ja, super gerne, jetzt hier eine große Rentenreform. Ist halt eine andere Reform.
Eine ganz andere Reform, genau, ja.
Genau. Aber es wäre, dann hat man halt irgendwie so ein bisschen, man schüttet weiter Geld drauf, irgendwie, ich glaube, wie viel, über 110 Milliarden Euro jedes Jahr aus dem Haushalt als Rentenzuschuss und es wird immer mehr.
Wobei, zur Ehrlichkeit gehört natürlich da auch dazu, dass der Anteil am BIP, also dieser Zuschuss, wenn man den in Relation setzt, einigermaßen stabil ist. Also natürlich steigt der immer an und ist immer auf Rekordniveau und ich kann auch die nächste Schlagzeile schon schreiben, für nächstes Jahr Rentenzuschuss wieder neues Rekordniveau erreicht.
Und weniger Steuereinnahmen.
Aber gemessen am BIP ist der einigermaßen stabil gewesen.
Ich finde es ein bisschen lustig, weil ich habe das gleiche Wort hier stehen, was Sie eben gerade genannt haben, Trauma beim Thema Hartz IV, weil die letzte große Sozialreform der SPD war die Agenda 2010 von Gerhard Schröder und da gehörte eben die ungeliebte Hartz IV-Einführung mit dazu und das wird Ihnen bis heute nachgetragen. Hat man da vielleicht einfach auch zu viel Angst gehabt, den Menschen mit größeren Reformen vor den Kopf zu stoßen?
Jetzt in den letzten Jahren. Nee, finde ich nicht. Also ich fand, die letzten Jahre waren noch nicht geeignet, um zusätzlich zu den weltpolitischen Entwicklungen den Leuten noch durch unsere Reformansätze vor den Kopf zu stoßen. Also
kann man ja bis 12 Jahre zurückgehen.
Ja, okay. Also wenn man ausgehend von diesen Sozialreformen schaut, dann war, glaube ich, der große Fehler, dass man da zu forsch rangegangen ist. Also gerade die SPD, die nun mal traditionell die Arbeiterpartei ist, hat da ihr eigenes Klientel schon ziemlich hart rangenommen. Und gerade so der Ansatz, wenn du ein Jahr arbeitslos warst in der Phase, wo es viele Arbeitslose, Millionen von Arbeitslosen in Deutschland gab, dann rutschst du sofort in die Sozialhilfe und man nimmt dir eigentlich alles weg. Das hätte man so nicht machen können als SPD.
Danach gab es aber weniger Arbeitslose.
Ja klar, aber zu welchem Preis? Also die prekäre Beschäftigung hat natürlich massiv zugenommen. Also die Arbeitsmodelle, die Beschäftigungsmodelle, die es dann gab, das sind ja nicht alles Beschäftigungsmodelle, die ich jetzt super gut finde. Ne? Und klar, jetzt kann man sagen, okay, die Wirtschaft war am Laufen, aber wer hat davon profitiert? Also nur, dass eine Wirtschaft am Laufen ist, erfüllt jetzt erstmal nicht den demokratischen Zweck, den eine Wirtschaft hat, sondern da müssen ja auch viele von profitieren im besten Fall. Und wenn ich dann sehe, Leute haben 2 oder 3 Jobs und kommen trotzdem kaum über die Runden oder sind Aufstocker, dann bringen mir die Zahlen an sich jetzt erstmal nichts, vor allen Dingen den Leuten, die dann solche Beschäftigungsmodelle haben.
Sie haben eben gerade das Wort Zukunftsvision gesagt. Wie kann die für die SPD aussehen? Weil ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, die SPD ist ziemlich merkelig geworden. Halt viel irgendwie auf, man reagiert, man bewältigt die Probleme, die so reinkommen, aber da ist jetzt nicht so ein großer Plan, der vorgibt, wo wollen wir denn hin? Wie kann sich das ändern?
Ja, also erstmal die Analyse teile ich, deswegen habe ich es auch gesagt. Und für mich geht es gar nicht sehr darum, dass ich jetzt irgendwie eine fertige Zukunftsvision hier ausbreite, sondern dass sich auf den Weg machen und erstmal wieder in diesen Modus kommen, dass man auch so Politik versteht, auch als SPD. Weil die letzten Jahre zugegebenermaßen natürlich auch durch die Krisen und so, die es gab, aber haben wir uns schon sehr eng immer an der Regierungspolitik aufgehalten. Und ich glaube, so mit der größte Kracher war dann schon die einmalige Vermögensabgabe, die man mal, wo ich ja auch dran beteiligt war, auf einem Parteitag gegen den Vorstand durchgestimmt hat in einen Leitantrag. Aber ansonsten gab es ja wirklich gar kein Risiko, also gar keinen Versuch, mal irgendwas zu profilieren oder so, sondern es war immer, wir unterstützen den Kanzler und wir versuchen eng an der Regierungspolitik zu sein. Das hatte seine Berechtigung, aber ich glaube, jetzt ist es Zeit für, wir denken mal ein bisschen offener und versuchen, dieses Gesellschaftsbild auch zu entwickeln.
Als Generalsekretär müssen Sie da in Zukunft eigentlich auch derjenige sein, der die unangenehmen Vorschläge macht, oder?
Also was, die müssen ja nicht unangenehm sein.
Oder zumindest
man muss halt einfach in der Lage,
unangenehm.
Genau, in der Lage sein zu ertragen. Und die Union hat natürlich den Vorteil gehabt, dass sie ihr Grundsatzprogramm zum Beispiel in der Phase gemacht haben, wo sie in der Opposition waren. Das ist natürlich ein Luxus, weil da kann man sowieso freier reden. Aber wir müssen einfach mal ertragen und die Union auch. Und alle politischen Parteien, glaube ich, tun gut daran, sich das auch gegenseitig mal zuzulassen, dass eine Partei für sich programmatische Klärung vornimmt, ohne gleich die Projektion auf aktuelle Regierungspolitik stattfinden zu lassen.
Also nicht direkt Schnappatmung kriegen.
Ja, also Stellen. Wenn Bärbel Baas zum Beispiel vorschlägt.
Da habe ich auch gerade dran gedacht.
Genau, also wenn die jetzt zum Beispiel sagt, ja. Mensch, wollen wir mal darüber diskutieren, ob noch mehr Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen, das nicht gleich kommt.
Also kann sie nur.
Wir können da aber morgen kein Gesetz draus. Nee, wollte sie auch gar nicht. Also das war nicht das Ziel, dass sie jetzt morgen aus dem BMAS einen Gesetzesvorschlag dazu unterbreitet.
Wenn über die SPD gesprochen wird, ob jetzt an der Parteibasis oder in den Medien, schwingt da immer sehr viel Nostalgie mit. Da wird man von Helmut Schmidt geredet und von Willy Brandt. Die haben regiert, da waren wir beide noch nicht geboren. So. Kann eine Partei überhaupt im Hier und Jetzt erfolgreich sein, wenn sie irgendwie im Kopf irgendwie mit einem Bein immer in goldenen Zeiten in der Vergangenheit steht?
Ja, sehr gute Frage, über die ich mir auch viele Gedanken mache, weil ich werde ja selber auch manchmal gefragt, warum ich eingetreten bin oder viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen werden das gefragt. Und ich erlebe das schon auch bei mir, dass man schon auch eher wegen der Vergangenheit mal in die SPD eingetreten ist. Also weil wir im Kampf gegen rechts immer stabil waren.
Otto Wels damals.
Otto Wels, genau. Und ich war auf einer Neonazi-Demo, habe mich dann mit der Geschichte der SPD beschäftigt und also auf einer Anti-Demo gegen Neonazis.
Sorry. Habe ich jetzt aus dem Kontext jetzt einfach mal erschossen.
Und ja, man muss ja aufpassen, was man sagt. Also auf einer Gegendemo. Und man beschäftigt sich dann mit der Geschichte der SPD und denkt, oh geil, das, also damit kann ich mich identifizieren. Das sind die Werte, die ich auch vertreten will. Und ich höre selten, dass Leute sagen, ey, ihr habt so ein geiles Zukunftsprogramm. Ich trete wegen der Zukunft ein, weil ich denke, dass wir gemeinsam was verändern wollen. Und da, also ein bisschen stärker dahin zu kommen, wäre schon auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir, oder ist ein Ziel, was ich mir vorgenommen habe.
Fehlen da auch so ein bisschen die Zugpferde ein Stück weit? Also ich lehne mich aus dem Fenster und sage, in 20 Jahren wird über Olaf Scholz nicht so geredet werden wie über Willy Brandt und auch nicht über Gerhard Schröder, der sowieso gerade dran seine Erfolge von damals sukzessive zu verbrennen. Fehlt da so eine Person, wo man sagen kann, jo, du bist es, du kannst auch wieder Leute motivieren?
Ich weiß nicht, ob die fehlt. Also ich bin überzeugt eigentlich von den Personen, die wir haben. Ich finde Lars und Bärbel als Führungsduo, das jetzt sich dem Parteitag stellt, ziemlich überzeugend. Ob jetzt jeder das Potenzial hat, so einen Willy Brandt-Moment auszulösen, das weiß ich nicht. Es gibt einfach so Koryphäen, Ikonen so einer Parteiengeschichte, die gibt's halt nicht zweimal. Und da sollte man auch nicht immer so die Sehnsucht danach haben, weil man kann die sich halt nicht bauen. So. Mhm. Und einen Willy Brandt gibt es halt nur einmal. Da gibt's keine, muss man keine Sehnsucht danach haben, sondern einfach schauen, dass man sich das sucht, was man gerade hat. Und das sind Inhalte vor allen Dingen. Und aber auch, ich finde, überzeugende Persönlichkeiten. Aber wie gesagt, Willy Brandt oder Helmut Schmidt, die stehen einfach für sich. Und man muss ja auch dazu sagen, auch so ein Helmut Schmidt zum Beispiel, der war, glaube ich, in der zeitgenössischen Betrachtung, und das haben Sie ja auch gerade durchklingen lassen, der war ja auch kritischer gesehen. So, Willy Brandt hatte natürlich schon seine Willi-Wählen-Welle und dass da 1 Million Menschen eingetreten sind und so. Aber das ist ja wirklich einmalig gewesen bei Helmut Schmidt, der war ja höchst umstritten.
Einen weiteren Punkt haben Sie noch, und zwar sagen Sie, dass die SPD wieder eine Bewegung werden muss. Was heißt das?
Das heißt, dass wir uns nicht verengen auf die Regierungspolitik, also nicht nur inhaltlich auf die Regierungspolitik, die wir machen und vielleicht auch auf das Alltagsgeschäft, sondern dass wir breit getragen mit vielen Kooperationspartnern. Wir haben bei den Sozialverbänden, bei den Gewerkschaften haben wir immer Organisationen gehabt, die eigentlich die gleichen Dinge wollen wie wir. Und dass wir als Bewegung, als sozialdemokratische Bewegung viel mehr sind als nur die Partei. Und mit denen auch, mit denen uns so viel verbindet, nicht nur historisch, sondern auch in die Zukunft gerichtet, was die politischen Inhalte angeht, dass wir mit denen auch enger zusammenrücken wieder und versuchen, gesellschaftliche Mehrheiten zu erzeugen. Und da haben wir noch viel, viel mehr Potenzial, das man aus meiner Sicht nutzen kann.
Würden Sie sich auch wünschen, dass man vielleicht einfach schon mal nach links schielt, um zu gucken, ob da irgendwann vielleicht mal irgendwie linke Mehrheiten zusammenkommen könnten? Also, ja, also um es zu übersetzen, dass man der Linken, man sagt, get your shit together außenpolitisch, dass man sagen kann, okay, hier, wir sind verlässlich für unsere Partner, NATO ist jetzt nicht mehr so ein Thema und dann kann man da vielleicht irgendwann mal was zusammen machen in einer Regierung?
Ja, also wir haben wirklich genug eigene Hausaufgaben zu machen, als dass ich anderen Parteien jetzt noch Ratschläge gebe, ja, wie die sich bewegen müssten oder wie die sich aufstellen müssten. Ja. Also im Fußballersprech würde ich sagen, wir gucken da von Spiel zu Spiel und vor allen Dingen erstmal auf uns. Wir haben da unsere eigenen Aufgaben zu erledigen. Ja. Aber ich will, also auch klar ist, ich will jetzt nicht auf alle Ewigkeiten mit der Union zusammen regieren, ne?
So, Stichwort Kompromissregierung.
Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Zusammenarbeit, die von Verantwortung lebt und von der aktuellen politischen Konstellation in diesem Deutschen Bundestag. Aber ich wünsche mir natürlich auch mal eine andere Regierungsoption, als dass man immer wieder auf Schwarz-Rot zurückkehren muss.
Dann schauen wir nochmal, was sind denn die wichtigsten Schritte, die die SPD jetzt unmittelbar gehen muss?
Ja, wir haben die große Herausforderung jetzt auf einem Bundesparteitag, diese Analyse unseres Wahlergebnisses, aber auch die Aufarbeitung unserer strukturellen Fragen miteinander zu diskutieren und dann gleichzeitig aber nicht im Tal der Tränen zu versinken, weil wir das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten so geholt haben, was Anlass genug wäre, sondern auch die Kraft wiederzufinden und die Energie zu sammeln, dass wir nach vorne gucken. Also was folgt jetzt daraus? Und ich habe die programmatische Klärung angesprochen, wo man, glaube ich, den Horizont erweitern muss, wo wir uns diese Frage stellen müssen, was ist unser Gesellschaftsbild? Und gleichzeitig natürlich die Regierungspolitik aber echt gut machen und da auch der Versuchung widerstehen. Und das gilt natürlich vor allen Dingen auch für mich, nicht bei jeder Gelegenheit dann die Union anzuschießen, was einfach niemandem hilft, sondern immer zu schauen, was sind unsere eigenen Stärken, wie können wir aus einer eigenen Stärke heraus wieder wachsen und wie kann man mit der Union einfach eine vernünftige, gute Regierungspolitik gemeinsam hinbekommen.
Und wenn Sie einen Fehler sofort korrigieren könnten, den die SPD in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat, welcher wäre das?
Ich hätte vielleicht, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber ich hätte schon bei dem Verfassungsgerichtsurteil zum KTF, also Klima- und Transformationsfonds, das hat uns sehr, sehr viel finanziellen Spielraum gekostet in der Ampelregierung, da den Koalitionsvertrag nochmal neu diskutiert und verhandelt, weil die Geschäftsgrundlage dieser Zusammenarbeit, und da war noch so ein Zeitpunkt, da war es schon noch so, dass man miteinander gut arbeiten konnte und dass man auch in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, noch auf einem Level war, dass man der Ampel auch was zugetraut hat. Und da hätte man wahrscheinlich ein neues Fundament bauen müssen. Und das fehlte dann. Also man hatte immer den Koalitionsvertrag, der aber eigentlich keine Antwort mehr auf die Fragen gegeben hat und dann war man in jeder Haushalt
gepocht auf die Sachen, die jeder wollte.
Genau, und in jeder Haushaltsdiskussion ist man wieder in die gleiche Falle reingelaufen. Der eine wollte das Programm, der andere das und man hat sich öffentlich dann zerstritten.
Dann gehen wir mal weiter und wir machen einen Sprung hin zu einem Thema, das Sozialdemokraten ebenfalls sehr am Herzen liegt.
Um unsere Demokratie stand es schon mal besser. Erhebungen zeigen, dass demokratiefeindliche Einstellungen im ganzen Land zunehmen. Viele Menschen sind unzufrieden damit, wie unsere Demokratie funktioniert, besonders im Osten. Was ebenfalls auffällt, laut dem Deutschlandmonitor der Bundesregierung schwindet auch das Vertrauen untereinander. Nur ein Drittel der Deutschen sagt, dass es ein stabiles Grundvertrauen in andere gibt. Und gerade mal ein Viertel glaubt, dass sich Menschen wirklich füreinander interessieren. Müssen wir uns wieder besser kennenlernen, damit unsere Demokratie gestärkt wird?
Als ich letztens mit einem Freund in der Kurve bei Union Berlin stand, hat er gesagt, wie sehr er im Stadion genießt, mal durchatmen zu können. Und zwar, weil politische Differenzen und Ansichten in den Hintergrund rücken und weil man Menschen trifft, mit denen man vielleicht im Alltag gar keine Berührungspunkte hat, mit denen man aber trotzdem mitfiebert für die gleiche Sache und sich beim Torjubel in den Arm liegt. Wie wichtig finden Sie so ein Erlebnis in einer, ich sag mal, polarisierten und aufgeheizten Gesellschaft?
Super wichtig. Und deswegen ist ja auch beim Fußball immer so vom letzten Lagerfeuer der Nation die Rede. Und das sehe ich absolut. Also es gibt nicht mehr viele Treffpunkte, wo man genau diese ganzen Hürden, Barrieren durchbrechen, also in der gesellschaftlichen Interaktion durchbrechen kann. Und im Fußballstadion ist das absolut gegeben. Also da sind alle nebeneinander und keiner ist besser als der andere. Das ist was super Schönes.
Wir haben es gerade im Einspieler gehört, nur ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat ein stabiles Grundvertrauen in andere Menschen und nur ein Viertel glaubt, dass sich die Menschen darum kümmern, was mit ihren Mitmenschen geschieht. Überrascht Sie das?
Also vom persönlichen Empfinden überrascht mich das nicht. Hm. Ich finde, also das nehmen wir doch alle wahr, oder? Dass so der gesellschaftliche Umgang ja nicht besonders von Rücksicht, Empathie und gegenseitigem Vertrauen geprägt ist, was super schade ist.
Hm. Spiegelt sich das auch in Gesprächen, an Wahlkampfständen wieder?
Ja, also ich merke die Entwicklung auf jeden Fall. So die, allein schon mein erster Wahlkampf war 2009, der Umgang war respektvoller. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass die Themen andere sind. Also das Thema Migration war damals auf jeden Fall kleiner. Mhm. Es war damals eher so die Frage, also ich erinnere das noch gut, da war dieses große Thema der Politikmüdigkeit oder der Demokratieverdrossenheit und dass dann die Leute nicht ausreichend zur Wahl gegangen sind und das war so und alle sind gleich und Steinmeier und Merkel und so, die kann man alle, die sind ja alle so nicht mehr unterscheidbar. Und jetzt haben wir ja die, also die Polarisierung und dieses Gegeneinander sein und immer den Konflikt betonen und immer diese aufgehitzte Debatte um alles, das ist natürlich was ganz anderes und da merkt man schon auch in der Interaktion mit Menschen, mit denen man dann diskutiert am Wahlkampfstand. Ich meine, das ist auch nicht der Durchschnitt, ne? Also wer kommt freiwillig zu einem Stand mit einem SPD-Schirm drauf?
Das aber sind wie viele Leute, Leute gehen
die
dann
auch
hin,
ne? Diese also Diskussion also, suchen natürlich.
Ja, eben genau. Andersrum quasi.
Aber die suchen die schon auch anders als gefühlt so vor, weiß nicht, 15 Jahren. Das ist anstrengender geworden, weil es viel mehr mit Vorwürfen ist und viel mehr Konfrontation auch gesucht wird. Hm. Und das merkt man schon. Um das auch einzuordnen, der allergrößte Teil von Menschen, die man im Wahlkampf trifft, ist zumindest in meinem Wahlkreis freundlich, aufgeschlossen, respektvoll. Hm. Das ist geblieben. Aber die Menschen, mit denen man dann diskutiert, es ist schon so, wir hören uns, glaube ich, weniger zu. Mhm. So ein Punkt. Wir akzeptieren weniger, dass der andere eine Meinung hat, die auch legitim ist. Und wir gehen auch weniger aufeinander ein. Sondern es gibt schwarz-weiß, ja, nein, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Und das merkt man in den Gesprächen, die strittig sind. Man hat natürlich die meisten Begegnungen, sind alle okay. Also da will ich mich überhaupt nicht beklagen. Aber in denen, die halt konfliktbehaftet sind, ist es anders geworden.
Und man erkennt einen Trend. Das Thema, der Grund, warum ich das Thema mitgebracht habe, ist ein Buch, und zwar vom Soziologen Reinhard Mante. Der hat ein Buch geschrieben namens Demokratie fehlt Begegnung, sei es im Schwimmbad, in der Bahn oder in der Eckkneipe. Und er sagt, Begegnungsorte sind Infrastrukturen unserer Demokratie. Sie sind essentiell dafür, dass Demokratien funktionieren. Stimmen Sie ihm dazu?
Ja, stimme ich zu. Und das erinnert mich an diese These, dass eine Demokratie sich zwar Gesetze geben kann, aber das, was eine Demokratie auszeichnet, nämlich, dass man sich gegenseitig achtet, das kann niemand beschließen. Mhm. Das müssen die Leute selber machen. Und dafür braucht man diese Begegnungsorte wahrscheinlich. Mhm. Und diese Infrastruktur, die ist natürlich an vielen Stellen, glaube ich, weggebröckelt. Also dieses Gemeinwesen, was es, ich weiß gar nicht, ob das früher staatlich organisiert war oder ob es einfach von den Menschen anders gelebt worden ist. Aber das ist natürlich, hat sich komplett verändert, ne?
Also ich glaube, es gibt so Bereiche, wo die ja nennt, beispielsweise, dass man eher an Selbstbedienungskassen im Supermarkt geht, als dass man sich mit dem bei der Kassiererin anstellt und dann da einem vielleicht irgendwie eine Begegnung verloren geht oder sowas. Aber es gibt schon Bereiche, wo es halt wirklich ums Geld geht. So, und wenn Schwimmbäder oder Jugendclubs ausgedünnt werden und Busse weniger fahren und die Eckkneipe sich die Miete nicht mehr leisten kann, dann geht es eben um die Kohle. Muss die Politik da auch anders priorisieren? Also gerade wenn es um Sparen geht, ist sie da oft zu kurzsichtig bei solchen Dingen?
Es ist ja nicht so, dass wir Geld im Überschwang hätten und nur aus fehlender Lust und Laune Sonnengeld nicht mehr, also das Geld dann für solche Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen, sondern wir schaffen ja dafür an anderer Stelle ganz viele andere Infrastruktur. Also wenn ich mir ansehe, was Kommunen für Aufgaben haben und wie sich das entwickelt hat in der Zeit, dann ist da natürlich auch einfach super viel dazugekommen. Mhm. Also egal, ob ich jetzt über die Kinderbetreuung, über Ganztagsbetreuung an Schule und so weiter nachdenke, das sind ja Dinge, die es vielleicht früher in dem Maße, zumindest in Westdeutschland, nicht gegeben hat, die auch ausfinanziert sein müssen in einer sich verändernden Welt. Und dafür hat man dann vielleicht weniger Geld, um den Jugendclub oder also ein Jugendzentrum oder so nochmal neu zu finanzieren. Aber es ist am Ende ja immer eine Entscheidung, wofür ich knapp also die knappen Ressourcen am Ende wirklich einsetze.
Eben gerade ist das Wort Infrastruktur der Demokratie in einem Zitat gefallen. Es gab ja jetzt ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur. Muss man solche Sachen dann nicht vielleicht auch sogar mitdenken in solchen Planungen, wenn man solche Gelder verplant?
Absolut. Und ich bin absolut dafür, dass auch gerade die Kommunen und die Länder da echt ordentlich Geld in die Hand bekommen, weil die am Ende natürlich diese Entscheidung vor Ort treffen. Also das können wir aus dem Bundestag schlecht entscheiden. Wir haben natürlich so Förderprogramme für solche Infrastrukturen und Sportstättenprogramme und so, die, glaube ich, auch wichtig sind. Aber ich denke, dass gerade, wenn ich daran denke, wie Kommunen in den ärmeren, also die nennt man Konsolidierungskommunen, die auch wirklich jedes Mal in jedem Jahr wieder Haushaltspläne vorlegen müssen, die sehr, sehr eng sind. Und wenn man in den Regionen schaut, dann muss da richtig was ankommen. Mhm. Und da sind auch viele Erwartungen drin. Also diese Erwartungen an das Sondervermögen sind hoch und auch zu Recht hoch.
Im Osten sieht man jetzt schon, es gibt oft kaum noch Freizeit- und Begegnungsangebote in manchen Regionen. Und das wird teilweise von Rechtsextremisten ausgenutzt. Da haben wir in der Folge mit Rasha Nasser darüber gesprochen, die ja auch aus dem Osten kommt und da die SPD in Dresden leitet und mit ihnen zusammen in der SPD-Fraktion im Bundestag sitzt. Wenn da Kleinparteien wie der Dritte Weg auf einmal Kampfsport für Jugendliche anbieten oder die AfD Hüpfburgen aufstellt, dann prägt das natürlich das Bild der Menschen, wenn Rechtsextremisten solche Strukturen kapern quasi. Wird da die Bedrohungslage immer noch unterschätzt?
Ich glaube, dass niemand im Moment die Bedrohungslage im Osten von rechten Strukturen unterschätzt. Also ich habe eher den Eindruck, die ganze Republik spricht darüber. Und ob das in der Form hilfreich ist, weiß ich auch nicht, weil man sich fast nur noch an der AfD und ihren Strukturen abarbeitet und das immer so zum Maßstab von Politik macht. Also wie nützt es der AfD? Ja oder nein? Schadet es der AfD? Ja oder nein? Was macht die AfD darauf? Also jede politische Frage immer nur an eine AfD abzuarbeiten, finde ich irgendwie, da sollte man auch wieder ein bisschen von wegkommen. Das hilft uns überhaupt nicht weiter.
Hat Ricardo Lang auch gesagt, dieses Argument, das hilft der AfD, ist immer so ein Totschlagargument.
Ja, und sie hat komplett recht. Also ich weiß nicht, warum wir uns das so angewöhnt haben, dass wir jede politische Frage immer im Kontext der AfD diskutieren. Erstmal muss ich sagen, dass ich solche Menschen wie Rasha, aber auch Maya Waldstein, Sonja Eichwede, vollkommen egal, also viele junge Frauen vor allen Dingen, die für uns im Deutschen Bundestag sitzen und die in diesen ostdeutschen Regionen echt die Fahne hochhalten und gegen Anfeindungen, die ich aus Lübeck in der Form nicht erleben muss, immer wieder ankämpfen und unsere Position da vertreten. Ich habe einen riesigen Respekt davor und das sind echt richtig, richtig tolle Politikerinnen, die ja echt gute Arbeit für uns machen. Und ich muss sagen, dass ich dann auch ein bisschen schade finde, dass man dann sagt, ja, die AfD oder die Rechte oder so, die organisieren ja Hüpfburgen und so, weil das so den Eindruck vermittelt, als ob wir das nicht machen. Also die machen das natürlich auch. So,
die, also in
auch
den Regionen ist die Präsenz, also wenn genau, man mal die Präsenz, rumfährt, das ist teilweise absurd.
Die Präsenz ist natürlich AfD größer geworden. Nur wir haben das über Jahre gemacht und trotzdem irgendwann haben wir trotzdem auch an Stimmen verloren und haben an Zuspruch verloren. Also das ist auch kein Allheilmittel. Mhm. Aber ich teile natürlich die These, dass wir unsere Präsenz als Staat, nicht nur als demokratische Parteien, sondern als Staat in strukturschwachen Regionen auf jeden Fall verbessern müssen. Und dass es nicht sein kann, dass der letzte Jugendclub schließt, der von öffentlicher Hand finanziert ist und dann eröffnet eine rechte Struktur ein und die Leute gehen alle dahin. Also dass wir sowas vermeiden müssen, unstrittig, auf jeden Fall. Nur auch da, also das Problem ist einfach größer als das, ne? So, es geht nicht nur darum.
Der Soziologe Mante hat einen Lösungsansatz vorgeschlagen. Und zwar schlägt er einen Investitionsfonds Begegnung vor, in den nicht nur der Staat, sondern auch Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen einzahlen können, um eben Geld für solche Orte zu mobilisieren. Wäre das was, was auch die SPD konkret unterstützen würde?
Ja, also ich finde die Idee erstmal charmant. Ich bin natürlich nie so der richtig große Freund davon gewesen, immer so Doppelstrukturen zu schaffen, sondern am besten finanziert man die Strukturen aus, die da sind. Und gerade Kommunen, die, egal jetzt ob in Ostdeutschland, im Ruhrpott oder im Norden oder im Süden, ihre Arbeit leisten müssen, können alle mehr Geld gebrauchen so und können auch von solchen Geldern profitieren und dann schon solche Dinge auch selber organisieren. Aber wenn es da nochmal so eine Hauruck-Aktion gibt, kann man darüber auf jeden Fall diskutieren.
Sie haben ja gerade gesagt, dass es einfach am Ende ist es halt einfach ein oftmals ein klammer Haushalt, der das Problem ist, irgendwie dann, wenn man sagt, okay, da können Firmen oder Menschen, die halt einfach sehr viel Geld haben, Privatpersonen einfach einzahlen, wissen, okay, das ist zweckgebunden, das Geld hier, das geht für ein, zwei, drei Projekte raus, so irgendwie, dann ist es ja quasi aber ja noch ein Versuch eines Workarounds um eben diese Haushaltsproblematik, oder?
Ja, nur jetzt, ja, dann kommt der Finanzpolitiker bei mir durch. Und da muss ich sagen, das höre ich mir jetzt schon seit Jahren an. Also von Leuten, die sagen, ja, ich würde ja mehr Steuern bezahlen, aber ich will dann auch entscheiden, wo es hingeht.
Also so funktioniert das halt nicht, ne?
So funktioniert das halt eben nicht. Also die Demokratie entscheidet, wo es hingeht. Und ich baue mir eben nicht die Lösung drumherum, weil ich selber, ich bin jetzt vermögend und ich diskutiere mit jemandem, oder eine andere Person ist vermögend, ich diskutiere mit der Person, ob sie bereit ist, mehr Erbschaftssteuer zu zahlen. Ja. Und dann sagt die Person, ja, also grundsätzlich wäre ich schon bereit, aber ich möchte, dass es nur in den Punkt oder den Punkt fließt. Dann sage ich immer, ja, dann engagier dich bitte in einer Partei und dann sorg dafür, dass es dafür Mehrheiten gibt.
Aber deswegen ist so ein Fonds ja auch außerhalb von politischen Strukturen gedacht.
Richtig, und deswegen finde ich es falsch. Deswegen glaube ich, ich bin dabei, dass man die strukturelle Finanzierung dann stärkt. Und darüber könnten wir jetzt sprechen, dass gerade die höchsten Vermögen, Erbschaften, auch die höchsten Einkommen zu wenig beitragen.
Und da sind wir, glaube ich, wieder bei einer Zukunftsvision, wo die SPD dann politisch hin möchte, irgendwann vielleicht.
Ja, eine solidarische Finanzierung unseres Gemeinwesens. Im Moment kommen wir zurück zur arbeitenden Mitte, trägt den gesamten Staat mit Steuern und Sozialabgaben. Und wir haben eine Vermögenskonzentration wie in keinem anderen europäischen Land. Und die wird immer größer und immer größer, jedes Jahr wieder. Und ich finde es so ungerecht, weil die Leute leiden ja wirklich darunter, dass sie jeden Monat eigentlich weniger Geld haben, gerade in den letzten Jahren mit der Inflation. Und andere, die wissen gar nicht, wohin mit ihr. Also ich will es nicht so platt formulieren, dass es jetzt jeder Unternehmenseigentümer ist und jeder Mensch, der irgendwie in dieser Gesellschaft Unternehmensanteile irgendwo hat. So meine ich das nicht. Die natürlich werden da Arbeitsplätze von bezahlt und auch wirtschaftliche Kraft finanziert. Aber es ist ja offensichtlich so, dass Vermögen und Wohlstand konzentriert ist und dass die Schere zwischen Arm und Reich mittlerweile nicht nur mehr ein ökonomisches Problem ist, sondern ein demokratiegefährdendes Problem. Und das ist in Deutschland im Moment noch auf einem Level, wo man, glaube ich, was machen kann. In den USA zum Beispiel, würde ich sagen, ist dieses Level schon erreicht, dass man es kaum noch aufhalten kann.
Und da sind wir wieder bei demokratischen Strukturen. Ich schlage zum Ende dieses Themas mal ganz elegant die Klammer zum Fußballbeispiel am Anfang. Mit welcher Person, die vollkommen anders tickt als Sie, würden Sie gerne mal ins Stadion gehen?
Ich würde mal mit meinem Generalsekretärskollegen Carsten Linnemann ins Stadion gehen.
Großer Fan vom SC Paderborn.
Ja. Und dann VfB Lübeck gegen SC Paderborn.
Das klingt nach einem verregneten 1-0.
Für?
Paderborn würde ich jetzt einfach mal schätzen. Okay. So, ich bin fast aufgestiegen, ne?
Das muss man
fast
sagen, ne?
Irgendwie.
Stimmt.
An der Stelle.
Stimmt. Aber ist glaube ich dann trotzdem ein Duell, was sehenswert ist.
Fände ich spannend, würde ich mitkommen. Wir haben einen weiteren Programmpunkt. Greifen Sie mal hinter sich in dieses Regal, das ist so eine Box. Und da sind Maßnahmen drin, die werden aus der Community eingesendet. Ich weiß nicht, was da drin ist und Sie wissen es auch nicht, aber wir checken jetzt mal, ob es diese Maßnahmen mit Ihnen zu machen wären, wenn Sie die absolute Mehrheit hätten und einfach das Sagen alleine hätten.
Ich lese vor. Ja. Also die Headline ist: Appell an die Vernunft statt verpflichtende Ampelregelung für Fußgänger. Betonung, dass Rotlichtüberquerungen zwar risikobehaftet, aber in Notsituationen vertretbar sein können.
Das ist sehr FDP-lastig, so Eigenverantwortung. So.
Appell an die Vernunft statt Verpflichtung. Ja, also in Berlin wird das ja gelebt.
Also waren Sie schon mal in New York?
Also ich war schon ein paar Mal in New York.
Also wirklich, Rot ist halt einfach nur.
Es ist ein Hinweis. Also man nimmt es zur Kenntnis.
Ja,
ne?
Ja.
Nein, ich persönlich würde natürlich niemals über Rot gehen. Ist klar.
Fan von Rot, das liegt ja in der Partei schon inne. Aber muss man da Totgänger, was man schon als Kind gedrillt kriegt, muss man da vielleicht ein bisschen die deutsche Verbohrtheit wegkriegen?
Nein.
Nein.
Ich fühle mich auch sicherer. Also, ganz ehrlich, wenn der Erste darüber geht und dann umgefahren wird, dann wird sowieso wieder einkassiert.
Dann haben wir wieder irgendwie große Milliarden.
Dann kommen die Rufe danach, also das kann nicht sein.
Direkt ein Zeitleitartikel. Ziehen Sie nochmal.
Fleischsteuern zur Reduzierung des Konsums. Einführung einer Steuer auf Fleischprodukte, um den Konsum zu verringern und die Umweltfreundlichkeit von pflanzlichen Alternativen zu fördern.
Machen wir das?
Wir haben ja momentan die Situation, dass eigentlich alle Nahrungsmittel reduziert besteuert werden. Mhm. Und man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man Grundnahrungsmittel, und da würde ich dann Fleisch nicht zuzählen, nochmal steuerlich absetzt und zum Beispiel auf 0% Mehrwertsteuer bringt. Den Weg würde ich mitmachen, dass man Fleisch jetzt teurer macht. Da habe ich meine Bauchschmerzen.
Und weil ich will ja nicht, Leute richtig sauer werden, glaube ich.
Ich will auch nicht, dass nur reiche Leute sich Fleisch leisten können. Aber man kann schon, glaube ich, schauen, in welcher Tierwohl Dimension oder in welchem Level die dann auch auf den Markt gebracht werden und ob man das dann koppelt an Steuersätze. Für die Diskussion bin ich sogar offen, weil ich finde diese Tierwohlfrage und auch die Nachhaltigkeitsfrage, also dass man grundsätzlich über Fleischkonsum nachdenkt, bin ich komplett dabei. Ich bin als Sozialdemokrat halt so, ich will es niemandem vorschreiben. Also ich entscheide nicht darüber, wer wie zu essen hat. Da ist für mich eine Grenze und ich mache auch niemandem schlechtes Gewissen. Aber dass man schon aufs Tierwohl achtet und das vielleicht auch steuerlich begünstigt, kann man darüber reden, würde ich sagen.
Und die Currywurst ist ja immer noch der Kraftriegel des Facharbeiters und da möchte man ja vielleicht auch nicht manchen Menschen von den Kopf stoßen.
Ich persönlich esse ja auch Fleisch, also aber ich weiß, dass es nicht in Übermaßen sein muss.
Sozialdemokratisches Image hier gerettet. Jetzt greifen Sie nochmal rein.
Diätensolidarität. PolitikerInnen spenden für gemeinnützige Zwecke. Einführung einer Regelung, die Politiker verpflichtet, einen Teil ihrer Diäten für gemeinnützige Projekte zu spenden. Dies soll das soziale Engagement fördern und einen Beitrag zur gesellschaftlichen Herausforderung leisten. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich natürlich wieder in der Logik von vorhin. Mhm. Wir würden dann ja auch entscheiden, für wen wir das spenden. Und ich bin dann eher dabei, dann kann man lieber meine Steuern erhöhen, wo ich sofort dabei wäre.
Aber es gibt ja keine individuellen Steuern für Politiker.
Nee, aber wir sind ja in einem Einkommenssegment, wo man durchaus auch für alle die Steuern erhöhen könnte. Also nicht nur für uns, sondern für alle, die das Geld verdienen. Und dann könnte man demokratisch darüber entscheiden. Und zwar nicht nur wir im Deutschen Bundestag, sondern jedes Landesparlament, jede Kommune, die in der Verteilung dieser Gelder auch partizipiert. Das ist mir immer lieber, anstatt dass man das über Spenden ausgleicht.
Und dann gibt es wahrscheinlich auch irgendwie so bürokratische Regelung XYZ, bis das dann wirklich ausgestaltet ist.
Auch, also zum Teil, also die Wahrheit ist natürlich auch, dass wir extrem viel auch schon spenden. Also nicht nur an unsere Parteien, sondern viele meiner Kolleginnen und Kollegen spenden. Ich spende auch. Und also das fängt bei den ganzen Wahlkreissachen an, dass man für gemeinnützige Vereine vor Ort spendet, für Jugendeinrichtungen spendet. Ich habe neulich jetzt so eine Bank finanziert, die auf einem Schulhof so eine Begegnungsbank. So. Also passt. Das kleine Geschichte, weil die super süß einfach ist. Ich habe die Patenschaft für eine Schule ohne Rassismus, Schule für Courage übernommen bei mir in Lübeck. Und dann hatte ich das ist eine Grundschule. Und dann habe ich ein Gespräch geführt und dann saßen wir im Kreis und dann meldet sich die eine, ja, sie würde gerne so eine Bank installieren. So eine Bank, wo, wenn man einsam ist und geärgert wird, man sich einfach hinsetzen kann und dann kommt jemand anderes und kann sich dazusetzen.
Sweet.
Unglaublich süß, oder?
Are all right.
Wirklich, die sind, das ist noch was Wahres und da habe ich jetzt die Finanzierung übernommen.
Aber das ist doch geil, dann muss man nicht immer über irgendwelche Wutbürger, die einen irgendwie am Wahlkampfstand anpöbeln, reden, sondern einfach über Kids, die einfach noch irgendwie so ein bisschen das
Gemeinschaftsgefühl. Aber wenn es einmal schlecht geht und man einsam ist, dann setzt man sich auf die Bank und dann signalisiert mir diese Bank, jemand darf sich zu mir setzen und mich auch auffangen.
Vielleicht brauchen wir das in
richtig
großen
schön.
Ziel. Gerade
richtig
in, schön. Gerade in Großstädten, das finde ich schön. Zum Schluss gibt es hier immer einen kleinen Ausblick. Die nächsten 4 Jahre muss die SPD auf einem schmalen Grat wandern. Sie muss in einer Regierung unter Friedrich Merz staatstragend agieren und schauen, dass das Land wieder läuft. Sie muss sich aber auch von der Union abgrenzen und schauen, dass die nächste Wahl besser läuft. Wie kann das gelingen?
Indem wir uns was trauen. Also indem wir nicht davor zurückschrecken, eigene Ideen auch zu bringen und die auch schon aus einer eigenen Kraft offensiv auch an die Leute bringen und glaubwürdig verkaufen, nicht nur verkaufen, sondern es auch so meinen, dass wir gewillt sind, diese Politik umzusetzen mit anderen Mehrheiten und dafür Zustimmung auch bekommen und überzeugen. Das ist eigentlich mein Wunsch. So.
Aber gleichzeitig eben nicht immer auch dann irgendwie die Union anpöbeln.
Das tangiert ja erstmal die Union auch gar nicht, sondern steht neben der Regierungspolitik, die wir gemeinsam machen müssen.
Vielleicht können Sie das mit Carsten Lindemann beim Fußball besprechen.
Carsten Lindemann und ich haben darüber schon gesprochen.
Wirklich?
Ja, und einfach so ein gegenseitiges Verständnis. So im ersten Schritt, wir hatten jetzt nicht super viel Zeit zusammen, aber wir haben uns mal kurz zusammengesetzt und wir waren uns komplett einig darin, dass wir beide schon eigene Profile entwickeln wollen, aber nicht auf Kosten des anderen. Und das ist die Aufgabe.
Klingt erstmal vernünftig. Wenn Sie nach vorne schauen, was glauben Sie, wird die schwierigste Aufgabe im neuen Job?
Sich selbst zu sortieren, also Prioritäten setzen und sich nicht zu verzetteln, glaube ich. Weil man hat unendlich viele Aufgaben, Herausforderungen, Wünsche, Erwartungen, Pläne, die man vielleicht auch selber hat. Und man hat auch nur 24 Stunden am Tag.
Haben Sie darüber schon mit Lars Klingbeil oder Kevin Kühnert gesprochen, vielleicht mit den Vorgängern?
Mit Lars natürlich drüber gesprochen, auch mit Matthias Miersch, der das jetzt unmittelbar gemacht hat. Und auch mit so ein paar anderen Menschen. Ich hatte heute zum Beispiel Martin Schulz in meinem Büro, mit dem ich 1,5 Stunden gesprochen habe. Da gibt es schon viele Hinweise und Tipps, wie man da agieren kann.
Wenn Sie schon mal eine Folge von diesem Podcast gehört haben, wissen Sie, wir gehen hinten raus immer mit einem Song raus. Welcher Track gibt Ihnen den notwendigen Push für den Umbruch der Partei?
Das habe ich mir jetzt nicht vorher überlegt.
Nee.
Aber ich denke, ich nehme einfach das Lied, was ich heute Morgen als erstes gehört habe. Ein absoluter Klassiker der 80er, Tainted Love.
Geil, nehmen wir. Super, danke, dass Sie dabei waren.
Ja, vielen Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.